Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Osterzeit, das heißt für die Predigttexte Auferstehungsgeschichten. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern. Der heutige Text aus der dritten Predigtreihe ist eine der weniger bekannten Auferstehungsgeschichten. Und diese Geschichte mutet den Zuhörern zunächst vielleicht merkwürdig an, weil sich der Auferstandene darin den Jüngern gewissermaßen wider Willen und auf eine merkwürdig zurückhaltende Art und Weise offenbart. Ich möchte Ihnen heute diese Geschichte eher nacherzählen und dabei dann gewissermaßen unter der Hand für uns heute deuten. Aber erst einmal der Text selbst, Johannes Kapitel 21, Verse 1 bis 14. Wo es heißt: Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. So gingen sie hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153 Stück, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Gott segne dieses Wort an uns allen. Was blieb ihnen schon anderes übrig, liebe Gemeinde? Nicht alle Jünger, aber doch die meisten gingen nach dem schwarzen Freitag in Jerusalem, also nach Jesu Tod, wieder zurück in ihre alte Heimat nach Galiläa. Zurück also in die Gegend rings um den See Genezareth, dort, wo es sich immerhin nach all dem Bewegenden und Faszinierenden nach all dem Enttäuschendem und Erschütterndem, was sie hatten durchmachen müssen, dort ließ es sich immerhin aushalten und dort kannten sie sich aus, dort, wo alles einmal begonnen hatte, wo sie Jesu Ruf gehört hatten. Sie retteten sich also wieder zurück in dieses alte, karge, bescheidene, aber eben vertraute Leben, nachdem dieser verlockende Versuch, mit Jesus zusammen das Ende des Bescheidens, das Ende des Sich-Einfügens in den unabänderlichen Lauf der Welt auszurufen, gescheitert schien. Jetzt wissen sie wieder, woher sie kommen, wer sie sind, woran sie sind, wie gut es ist, einen ordentlichen Beruf zu haben und ein Dach über dem Kopf, eine Familie, Freunde. Jetzt kochen sie wieder mit Wasser, so wie früher und wie alle anderen auch. Sie beginnen, sich wieder zurechtzufinden, sich einzurichten, sich abzufinden mit dem Normalen, dem Gewöhnlichen und Üblichen. Das also war's. Das Leben geht weiter. Ich stelle mir vor, einige Tage später hat einer von ihnen, Petrus, zuerst zu sich selbst, dann zu seiner Familie und schließlich auch zu den Freunden, den Kollegen gesagt, wisst ihr was, ich gehe wieder fischen. Kommt ihr mit? Die anderen schwanken, überlegen, haben Bedenken, doch am Ende sind auch sie überzeugt und stimmen zu. Ja, Petrus, du hast recht. Machen wir unter das Kapitel Jesus endgültig einen Strich. Aus der Traum, wir müssen uns damit abfinden, je eher, desto besser. Wir sind Fischer und Fischer gehören an die Netze. Und dann stehen sie alle auf, fangen an, die alten Netze hervorzuholen, sie zu ordnen, die verstaubten Geräte zu säubern, die Boote wieder seetüchtig zu machen. Und noch in der gleichen Nacht fahren sie hinaus auf den See. Naja, werden sie sich gesagt haben, all denen, die grinsten, und ihre Schadenfreude nicht verhehlen konnten und dumme Witze rissen, als wir aus Jerusalem zurückkamen, denen werden wir es jetzt mal zeigen. Wir haben in der Zwischenzeit unser Handwerk nicht verlernt. Sie werden es schon sehen und große Augen machen. Schließlich sind wir nicht nur 2 oder 3, sondern 7. Und mit vereinten Kräften wird uns ein guter Fang gelingen. Tatsächlich, liebe Gemeinde, insgesamt 7, alles ehemalige Fischer. Die wollen es sich und anderen beweisen, dass sie immer noch Manns genug sind, etwas zu leisten, was sich sehen lassen kann. Dass sie ein Wörtchen mitreden können, wenn es gilt, dass einer sich gegen den anderen durchsetzt. Dass sie gestandene Männer sind, für die diese Episode mit Jesus zwar eine ganz interessante Zeit war, aber eben nur eine Episode, eine abgegrenzte Auszeit, ohne Verbindung zu dem, was vorher war, und dem, was nachher kommt. Denn das Leben geht weiter. Und alles lässt sich gut an, klappt wie am Schnürchen. Nichts haben sie verlernt, nichts vergessen. Eine kleine Gruppe, immerhin mehr als 2 oder 3, will einfach da weitermachen, wo sie damals aufgehört haben. Will so tun, als habe es diesen Jesus mit seinen Geschichten, seinen Worten und Taten und mit seinen Versprechungen nie in ihrem Leben gegeben. Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und 2 weitere Unbenannte. Zurück an die Netze, sagen sie sich, so wie früher, so normal, so üblich und so gewöhnlich. Nur nicht wieder aus dem Rahmen fallen. Ja, und so verläuft dann wohl auch diese Nacht. Nicht aber der Morgen danach. Der ist weder normal, noch gewöhnlich, noch üblich. Zuerst einmal kommen die glorreichen 7 früh am Morgen zurück, ziehen die Netze an Land und trauen ihren Augen nicht. Die sind leer. Und das, liebe Gemeinde, muss man sich jetzt wirklich einmal vorstellen. Eine ganze Nacht lang wach geblieben und geschuftet. Nichts hat man sich gegenseitig vorzuwerfen, nichts versäumt, was getan werden musste. Die alte Routine voll ausgespielt. Aber nichts ist ins Netz gegangen. Nichts, nicht ein einziger Fisch.
Das gibt es, so mag man sich gewöhnlich trösten. Das kommt schon mal vor, dass nichts gelingt und alles schief geht. Alles umsonst war und die Mühe nicht belohnt wird. Wir Heutigen kennen solche Erfahrungen. Ich denke jedenfalls die allermeisten von uns. Wir können da mitreden. Man hat sich alle Mühe gegeben und trotzdem war es für die Katz. Wir können uns wohl ziemlich gut vorstellen, wie die sieben so dastanden am Ufer, die ehemaligen Jünger Jesu, enttäuscht, niedergeschlagen, aus allen Wolken gefallen. Und die Frage, was hat das denn jetzt zu bedeuten? Wir können wohl auch ahnen, welche Gedanken sie hatten, mit leeren Händen jetzt nach Hause kommen, direkt in die Arme der Spötter, unmöglich. Noch eine weitere Blamage zugeben müssen, das können wir uns nicht erlauben. Jeder ist mit seinen Fragen, mit seinen Bedenken und mit seinen Zweifeln über sich selbst beschäftigt. Da kommt ein Unbekannter daher, woher auch immer. Noch nie zuvor haben sie ihn in dieser Gegend gesehen. Und dieser Unbekannte sieht ihn offensichtlich an den Augen oder an der Körperhaltung an, was mit ihnen los ist. Steht eine Weile nur so herum und fragt endlich, habt ihr nichts zu essen? Was für eine blöde Frage, wenn man die jetzt wörtlich nehmen würde. Aber sie antworten dennoch, nein. Aber sonst erkennen sie noch nichts. Das dauert noch. Sonst verknüpfen sie auch nichts. Nichts Fragwürdiges geht ihnen auf. Sie alle sehen nur das Wasser und das Boot und die leeren Netze und die leeren Hände und haben auch keine Worte mehr. Das ist schon merkwürdig, liebe Gemeinde, denn dass Fragen und anteilnehmende Worte Geschenke des Himmels sein können, um etwas neu zu verstehen, anders zu nehmen, und ungewöhnlich zu bewerten, darauf hatte sie Jesus immer wieder aufmerksam gemacht. Aber das ist in dieser morgendlichen Stunde wie weggeblasen. Der Fremde rät den Sprachlosen noch einmal auf den See hinauszufahren, ausgerechnet jetzt am helllichten Tag, und fügt dann noch eher beiläufig hinzu, probiert es mal auf der anderen Seite. Fachleute schmunzeln an dieser Stelle aus Erfahrung, wissen sie, am helllichten Tag es noch einmal zu probieren, das bringt doch nichts. Andere nicken an dieser Stelle, denn aus Erfahrung wissen sie, das ist nicht unbedingt der schlechteste Rat, es einmal mit der anderen Seite zu probieren. Sturheit, Gewohnheit und bloße Routine sind manchmal hinderlich, nicht selten sogar nachteilig. Und tatsächlich, entgegen aller Regeln und entgegen alter Erfahrung fahren sie noch einmal los und machen den Fang ihres Lebens. Die Netze sind voll bis zum Bersten. Ein Wunder. Ein Wunder. Naja, es mag sein, dass man dafür auch irgendeine Erklärung geben könnte, aber auf jeden Fall geschah an jenem Morgen etwas, was ebenso nicht normal, nicht üblich, nicht gewöhnlich war. Niemand kann bestreiten, dass es so etwas gibt. Und warum sollte man über das ganz Unerwartete nicht staunen? Warum sollte man sich nicht darüber wundern dürfen? Am Ufer dann, kurze Zeit später, ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Lauter Lebenszeichen in dieser Geschichte. Da ist der See, Zeichen für das Leben in seiner alltäglichen Mühsal und Infragestellung. Da ist das Feuer, Symbol für einen Mittelpunkt in allem Gewöhnlichen, Wärme, Nahrung, Lebenssinn. Und nun also noch Fisch und Brot. Und bald, so stelle ich mir vor, sitzen alle Jünger um das Kohlenfeuer drumherum auf dem Boden. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen. Aus anderen Auferstehungsgeschichten wissen wir, genau das ist der Moment des Wiedererkennens, des sich Erinnerns, des sich Vergegenwärtigens. An das letzte Abendmahl mit Jesus oder Fisch und Brot, an die Speisung der 5000. Und so frühstücken sie gemeinsam. Der zunächst Unbekannte ist noch dabei. Ohne sein Wort und ohne den Rat, ohne den Hinweis und ohne die Frage wäre jetzt alles ganz anders, wäre alles ganz normal und üblich und gewöhnlich. Wäre alles wie sonst, alles scheinbar umsonst. Und schließlich dann, ich vermute, Jesus war schon wieder weg, wird einer gefragt haben, wollen wir hier eigentlich wirklich bleiben und Fischer bleiben? Und ein anderer, vielleicht Petrus, wird geantwortet haben, nein, so nicht wieder. Das Leben, die Fülle des Lebens, von der Jesus doch immer geredet hat, die finden wir hier nicht. Das mit ihm, das ist doch in unser Leben mehr eingegangen, als wir dachten. Das ist ganz tief in uns drin. Davon kommen wir doch nicht mehr los. Und dann gehen sie in die Dörfer und Städte, um das weiterzusagen und mitzuteilen, was sie von Jesus einst gehört hatten und mit ihm erlebt haben, jeder auf seine Weise. Sie erfahren spätestens an diesem Morgen, dieser Jesus ist nicht tot zu kriegen. Er kann in uns lebendig sein. Er kann auferstehen in unser Leben. Und das hat zur Folge, dass Sie und wir aus einem Stück Tod in ein Stück neues Leben kommen. Auf ungewöhnliche und unübliche Weise. Das, liebe Gemeinde, ist damals passiert. Und darum kann es immer wieder passieren. Auch heute und morgen ist recht. Und wo das geschieht, da riecht es förmlich nach Auferstehung. Und ist das, liebe Gemeinde, etwa nicht ein Wunder? Amen.